Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich, dass wir wieder hier in Innsbruck sein dürfen und diesmal das zweite Mysteriendrama Rudolf Steiners spielen dürfen, die Prüfung der Seele. Eine dramatische Steigerung sozusagen von dem, was im ersten Drama schon begonnen hat. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen nahe bringen, worum es in dem Stück geht, die wichtigsten Grundzüge Ihnen ein bisschen erklären. Für die, die das erste Drama nicht gesehen haben, vielleicht ganz kurz so ein Einstieg überhaupt in die Mysteriendramen Rudolf Steiners. Rudolf Steiner wollte einfach ein Mysteriendrama zunächst einmal schaffen für unsere Zeit, für unsere Gegenwart. Er hatte vorher schon inszeniert das Drama von Eleusis, also eine Rekonstruktion dieses alten Mysteriendramas aus der griechisch-lateinischen Zeit. Und von dem es ja keine überlieferten Texte oder so gibt, denn die Mysterien waren alle streng geheim gehalten in den früheren Zeiten. Und das heißt, die Texte wurden nicht veröffentlicht, man konnte nur versuchen, es zu rekonstruieren, worum es ging. Aber Steiner war auch der Meinung, dass unsere Zeit heute eine andere Form des Mysteriendramas braucht, das eben unserem Bewusstseins-Seelenzeitalter angepasst ist. Das ist die griechisch-lateinische Zeit, war das Verstandes-Seelenzeitalter, da hat die Philosophie begonnen, das Denken, das logische Denken hat langsam begonnen. Man hat aber in der damaligen Zeit auch schon gesehen, dass die Mysterien eigentlich sich nicht mehr lange geheim halten lassen werden, denn es sind auch die ersten Dramatiker, die ersten Dichter aufgetreten, Aeschylus zum Beispiel, der dann öffentlich aufs Theater Dinge gestellt hat, die durchaus eine Verwandtschaft hatten mit dem, was in den Mysteriendramen drinnen für einen streng abgeschlossenen Kreis gegeben wurde. Und er wurde sogar angeklagt des Mysterienverrats und darauf stand damals noch die Todesstrafe. Und er konnte sich nur dadurch retten, dass er beweisen konnte, dass er gar nicht eingeweiht war in die Mysterien. Das heißt, er wusste eigentlich aus der Überlieferung gar nichts davon, sondern er hat aus seinem eigenen dichterischen Schaffen diese Dinge gefunden, die ähnlich bereits in den Mysteriendramen drinnen waren. Und noch mehr steigert sich das jetzt in unserer Zeit. Die Mysterien müssen etwas werden, was ganz öffentlich dem menschlichen Bewusstsein zugänglich ist. Bewusstsein, Seelenzeitalter heißt einerseits Erwachen an der sinnlichen Welt draußen zum vollen Bewusstsein unserer selbst, heißt aber auch dieses erwachte Bewusstsein mitnehmen und es langsam auch auf das Geistige richten. Auf das Geistige, was als schöpferischer Funke in uns waltet, was wir aber im Grunde heute noch ziemlich verschlafen. Mit Wach sind wir halbwegs gegenüber der Außenwelt. Ich sage halbwegs, weil denken Sie, wenn Sie so durch die Straßen spazieren, wie viele Dinge sieht man wirklich ganz bewusst. Wenn man sich da erinnert, bin ich gegangen, da waren so viele Schaufenster, so viele Leute, ja, wie war denn das wirklich genau? So die Details kann man sich meistens nicht erinnern, weil man doch noch sehr träumend durch die Welt geht. Aber immerhin, wenn wir uns konzentrieren und bewusst etwas anschauen, dann merken wir uns und wissen wir, ich bin da und dort ist die Welt, der stehe ich gegenüber. Dieses selbe Bewusstsein müssen wir lernen, dem Geistigen gegenüber zu entwickeln. Das ist wesentlich schwieriger. Von diesem Geistigen in uns wissen wir zunächst so irgendwie, dass wir ein Ich haben, das ist nämlich dieses Geistige in uns. Aber was das so ganz genau eigentlich ist, dieses Ich, es wird zwar immer wieder wiederholtes Wort, aber was es genau ist, wissen wir eigentlich. Und wir kennen wenigstens so den Schatten davon in Wahrheit. Und das heißt, ein Mysteriendrama für unsere Zeit muss in einer doch sehr viel tieferen Weise, als es in der griechisch-lateinischen Zeit möglich war, die Selbsterkenntnis des Menschen fördern. Das heißt, Bewusstsein dafür vor allem mal entwickeln, was ist dieses menschliche Ich als geistige Wesenheit konkret. Dazu gehört sehr viel, dazu gehört zum Beispiel auch eine Ahnung zu bekommen, was denn wirklich dieses unsterbliche Wesen des Ich ist, das nicht nur hier im Körper lebt, sondern das auch nach dem Tode weiter besteht. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, das, wie Rudolf Steiner zeigt, auch durch verschiedene irdische Inkarnationen durchgeht. Also die Idee der wiederholten Erdenleben spielt eine ganz wesentliche Rolle in den Mysteriendramen. Und aus diesem wiederholten Erdenleben ergeben sich für den Menschen immer wieder neue Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist im Übrigen ein Gedanke, der zwar ursprünglich in allen orientalischen Religionen und geistigen Anschauungen da war, der dann in Europa mehr zurückgegangen ist, also überhaupt zur Zeit des Christentums im Hintergrund gehalten wurde, lange Zeit, und erst so wieder um die Goethezeit, also so Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, wieder langsam ins Bewusstsein kommt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Lessing zum Beispiel, der große Dichter Lessing, der ein Aufklärer war, also ein Dichter der Aufklärung, ein sehr nüchterner, sehr rational denkender Mensch, dass der sehr präzise also seine Ideen zum Beispiel über die Wiederverkörperungslehre geäußert hat, und zwar mit einer etwas anderen Nuance, als es in den orientalischen Religionen zu finden ist. Denn dort sieht man in der Regel die Wiederverkörperung als ein Verhängnis für den Menschen an. Immer wieder muss man in das leidvolle Erdendasein hinein und immer wieder verstrickt man sich in neue Schuld und dadurch wird man gezwungen, wieder in eine nächste Verkörperung herunterzugehen. Also zum Beispiel, was dann etwa Buddha lehrt, die Lehre des Buddha besteht darin, wie richte ich mein Erdenleben so ein, dass ich möglichst nicht mehr wiedergeboren werden muss. Denn das Erdendasein ist leidvoll. Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden und so weiter. Also alles ist Leiden eigentlich, und wie befreit man sich davon? Wenn man da an sich dieses gibt wiederholte Erdenleben, dann nützt nicht einmal der freie Tod etwas, denn das Rad dreht sich trotzdem weiter. Also man kommt dem nicht und man schafft sich eher nur ein noch schlimmeres Schicksal. Also das wäre keine Möglichkeit des Ausstiegs. Der Ausstieg wäre nur dabei möglich, dass man sozusagen das Haften, das begierdevolle Haften an der Sinneswelt, dass man das überwindet langsam, schon während des Erdendaseins. Und wenn einem das bis zu einem gewissen hohen Grade gelungen ist, dann wird man irgendwann einmal seine letzte irdische Inkarnation durchmachen. Das ist der Grundgedanke des Buddhismus. Lessing sieht das ganz anders. Er sieht die wiederholten Erdenleben als Entwicklungschance für den Menschen. Er sagt, wenn ich den Menschen betrachte als ein geistiges Wesen, dann ist er ein Wesen, das sich selbst aus eigener schöpferischer Kraft weiterentwickeln kann. Wir sind eben nicht nur wie die Tiere Geschöpfe, sondern wir sind bis zu einem gewissen Grad auch Schöpfer. Schöpfer unserer selbst. Nicht als körperliches Wesen, aber als geistiges Wesen zumindest. Das heißt, wir können an unserem Charakter, an unseren seelischen Eigenschaften arbeiten und können sie verbessern, können sie weiterentwickeln. Allerdings sagt Lessing, naja, wie viel bringt man schon in einem einzigen Leben weiter? Ganz wenig. Manche fast gar nichts, manche fallen vielleicht sogar zurück und sind am Ende noch schlechter, als sie vorher waren. Aber es geht jedenfalls nur in kleinen Schritten. Wie wäre es denn, wenn der Mensch öfter in das Erdendasein hineinkommt und Schritt für Schritt sich weiterentwickeln kann, über viele, viele Inkarnationen, bis er dann einmal so reif ist, ja, dass er vielleicht wirklich einmal seine letzte irdische Inkarnation durchmacht. Also Sie sehen, Lessing betont gar nicht den Gedanken des leidvollen Erdendaseins, sondern eine Entwicklungschance darin zu sehen. Und das ist auch ein Kerngedanke der Mysteriendramen Rudolf Steiners. Also Sie werden sehen, dass der Wiedergeburtsgedanke eine ganz große Rolle spielt und dass man sich aus vergangenen Erdenleben ein Schicksal mitbringt. Also alle die Dinge, die uns so scheinbar zufällig treffen und die wir so gar nicht mögen, die uns also so unsere Lebenspläne wieder durchkreuzen und uns plötzlich in eine ganz andere Bahn hineinstoßen, die haben ja eine Ursache in früheren Erdenleben. Und dadurch gibt es dann auch karmische, man nennt das Karma-Schicksal mit einem indischen Wort, das heißt Karma, manche sagen auch Karma. Dazu habe ich mich unlängst darauf hingewiesen, ich soll das erwähnen, also ich erwähne das auch hier, dass es eigentlich Karma heißt, aber dann kennt es erst recht keiner das Wort. Also ich wurscht, nehmen wir Schicksal Deutsch. Das Schicksal ist einfach etwas, was dadurch entsteht, dass wir in einem früheren Erdenleben gewisse Fehler begangen haben, sagen wir es einmal so, dass wir also nicht richtig gehandelt haben gegenüber anderen Mitmenschen, zum Beispiel gegenüber der Natur, gegenüber den Tieren, uns irgendwie Verfehlungen geleistet haben und dass dadurch unsere eigene Seele Schaden nimmt. Also Rückwirkung davon. Wir werden eigentlich schlechter dadurch, als wir vorher waren, wenn wir also diese Fehler begehen. Und als geistiges Wesen, das sich weiterentwickeln will, haben wir aber innerlich das Bedürfnis, diese Fehler auszugleichen, wieder ja nicht nur auszugleichen, sondern auch Möglichkeit, dem auch einen Schritt weiterzukommen, eine höhere Stufe zu erreichen. Und das heißt, dieser große Gedanke der wiederholten Erdenlegung des damit verbundenen Schicksals ist, dass der Mensch selber, sein Ich, das Schicksal will. Das heißt, das, was uns, wo wir sagen im Erdenleben, da sind mir Dinge zugestoßen, die schrecklich, wieso wir und warum ich und ich will das alles gar nicht. Und eigentlich ist es unser Ich, das uns dorthin führt, um uns sozusagen wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Also wir sind dadurch Erzieher unserer selbst. Dieser ein Gedanke, aber ich will Ihnen das nicht als Dogma aufoktroyieren, sondern es ist ein sehr wesentlicher Gedanke, der darin steckt. Also es ist eine Art Selbsterziehung. Man darf sich dieses Schicksal, das durch die wiederholten Erdenleben bestimmt wird, nicht vorstellen als etwas, was sozusagen göttliche Strafe ist. Man wird jetzt bestraft, weil man böse war. Man will sich selber erziehen, man will sich selber weiterentwickeln, man will seine Fehler sozusagen ausbessern. Nur, wie wir ganz offensichtlich sehen, sind das alles die Dinge, die nicht normalerweise in unser Alltagsbewusstsein hineinfallen. Weil da sagen wir, oh, was mir passiert, ist schrecklich, ich mag das nicht. Aber unser wahres Ich, das heißt, das, was als geistiger Kern dahinter steckt und von dem wir in unserem Tagesbewusstsein nur einen blassen Schatten davon erleben, dieses wahre Ich ist es, das das genau will. Und vielleicht dann noch mit Hilfe anderer Wesenheiten das zustande bringt, dass das auch funktioniert. Weil Sie müssen sich denken, das ist sehr schwierig, dass man mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit wieder zusammentrifft und vielleicht mit ihnen in Streit zu geraten. Oder sich wieder zu versöhnen mit ihnen, je nachdem, also wie auch immer. Und das sind also jedenfalls die Dinge, die aber, wie ich denke, wenn man diesen Gedanken mal ernst nimmt, für die Zukunft immer bedeutsamer werden für das Funktionieren der sozialen Zusammenhänge. Denn wenn was dran ist an diesem Wiedergeburtsgedanken, dann sind das genau die Dinge, die Probleme machen im sozialen Zusammensein. Wir treffen ja mit allen möglichen Menschen zusammen und mit denen wir eine karmische Schuld auszugleichen haben, also eine Schicksalsschuld auszugleichen haben. Und jetzt krachen wir aufeinander und wir wissen eigentlich in unserem Tagesbewusstsein gar nicht, warum. Manchen Menschen begegnet man, die sind einem auf den ersten Blick sympathisch und man versteht sie wunderbar. Und bei einem anderen, der hat gar nichts getan, alles stört sie. Und dem anderen geht es genauso. Und es geht alles schief und es funktioniert nicht. Warum? Und das liegt eben oft an solchen karmischen Ursachen. Und was die Mysteriendramen unter anderem tun wollen, Bewusstsein für diese Dinge zu wecken, das auch wirklich in der Praxis im Leben zu erkennen. Einmal zu erkennen, aha, mit dem Menschen habe ich eine Schicksalsbeziehung, da habe ich vielleicht etwas auszugleichen. Und man bekommt dann mit der Zeit vielleicht so ein gewisses Gespür, wie man mit dem Menschen umgehen muss, was man ihm vielleicht auch schuldet, wo man nicht immer sagt, nein, das geht so nicht, sondern man sagt, ich muss ihm vielleicht auch einmal was freiwillig geben, nicht an materiellen Dingen vielleicht, aber an seelischen, an geistigen, an Zuwendung, die ich ihm gebe. Und das wird insofern immer wichtiger, weil heute alle kollektiven, moralischen, sozialen Regeln im Grunde, wenn man die Welt betrachtet, immer mehr versagen. Namentlich in unserer sogenannten westlichen Welt. Ich war früher noch gesagt, das tut man nicht und das darf man nicht und das macht man nicht. Und schauen Sie sich die Jugendlichen an, sie pfeifen drauf. Und in gewisser Weise haben sie recht. Weil es oft dann nämlich auch von den Erwachsenen in Wahrheit gar nicht ehrlich ist. Sie sagen, das tut man nicht, aber versteckt hinten irgendwo tun sie es dann selber genau dasselbe. Also, das heißt, das zu ersetzen durch durch etwas, was wirklich aus dem eigenen Willen des Ich kommt. Nämlich diese kollektiven Regeln sind doch nicht aus dem eigenen Ich heraus. Also das zu ersetzen aus nicht, du sollst nicht, du darfst nicht, du musst nicht, das tut man nicht, ich will es nicht tun. Ein ganz neuer Gedanke. Ich will diese oder jene Dinge nicht tun, obwohl ich vielleicht auch in mir Triebe und Begierden habe, die mich dorthin lenken würden. Aber das ist der eine Teil, den wir in uns haben. Wir haben also auch so ein mordsmäßiges Viech, sage ich mal, in uns, das uns irgendwo hintreiben will. Und wir haben aber unser Ich, das das Viech bändigen kann oder soll. Wir werden dann im Drama, im zweiten Drama, eine sehr dramatische Szene auch erleben am Ende des fünften Bildes, wo der Johannes Thomasius, einer dieser Protagonisten, einer dieser Geistesschüler, also die diese geistige Erkenntnis suchen, wo der vor seinen Doppelgänger gestellt wird. Dieser Doppelgänger ist nämlich so ein Bild dieser, naja, sage ich mal, niederen Begierdenkräfte, die er sich noch aus früheren Inkarnationen mitbringt, aus früheren Erdenleben mitbringt, die noch nicht geläutert sind, die noch nicht gereinigt sind und mit denen muss er fertig werden. Und eine der ersten Übungen sozusagen in der geistigen Entwicklung, in der Geistesschulung ist, sich diesen negativen Eigenschaften, diesen ungeläuterten Eigenschaften, die wir in uns haben, einmal ganz bewusst gegenüberzustellen. Das ist nämlich im Grunde die Erscheinung des Doppelgängers. Das ist so ein Bild dieser niederen, ungeläuterten Kräfte, die wir noch in uns haben. Und das ist ein, wenn man es wirklich erlebt, wenn man nicht nur sagt, naja, hier und da bist du ein bisschen lässig und so weiter, aber wenn man so wirklich das in voller Wucht vor sich sieht, wirklich als Bild, als seelisch erlebtes Bild vor sich sieht, dann ist das etwas zutiefst Niederschmetterndes. Also da muss man auch schon eine gewisse geistige Reife haben, um das auch auszuhalten. Um nicht ganz also dann am Boden zersperrt zu sein, zu sehen, wie viel Niederes einfach noch in uns ist und bis zu einem gewissen Grad auch sein muss. Weil wir sind einerseits zwar dieses Ich-Wesen, dieses geistige Wesen, das Schöpfer seiner selbst ist. Denn Geist, was ist Geist? Geistiges ist das schöpferische Grundprinzip. Geist ist etwas, was sich selbst beständig neu erschafft und umschafft. Dafür gibt es zum Beispiel das schöne Bild des Phönix, der immer wieder aus seiner eigenen Asche ersteht. Der sich immer wieder verwandelt, vergeht, immer wieder in Neuem. Das ist ununterbrochene Tätigkeit. Also vom Geist kann man nicht sagen, er ist so groß oder so klein oder so weit, sondern er ist rastlose Tätigkeit in Wahrheit, die immer schöpferisch sein will, immer etwas Neues aus sich selbst machen will. Das ist das eine Prinzip, das wir haben. Das ist ein Fünkchen von dem, was sozusagen das große weltschöpferische Prinzip ist, das die ganze Welt in einer gewissen Weise hervorgebracht hat. Denn auch die Welt ist einmal irgendwo, ja, aus dem Nichts entstanden. Ja, die Naturwissenschaft lehrt uns zumindest fast so, wenn Sie denken, die Kosmologie lehrt uns, dass die Welt ist aus dem Urknall entstanden. Also am Anfang war irgendwo das Nichts, da war gar nichts, da weder Raum noch Zeit interessanterweise, also gar nichts. Und dann aus irgendeinem Grund explodiert es nichts. So stellt man sich in der Naturwissenschaft vor. Kein Mensch weiß warum. Man kann naturwissenschaftlich erst fassen, was danach passiert. Und das auch nur sehr vage und sehr spekulativ. Aber immerhin, wir haben viele Kenntnisse davon erlangt. Aber was ist der Auslöser davon? Was gibt dem Ganzen seine Grundgesetzmäßigkeiten? In Wahrheit ist das der schöpferische Geist halt im großen Maßstab. Und davon haben wir so ein winziges Fünkchen, uns, jeder von uns. Dadurch sind wir Mensch. Das ist das, was uns als Mensch auch vom Tier unterscheidet. Denn das Tier hat Seelisches, hat Begierden, hat Erlebnisse, Emotionen, alles Mögliche. Aber es hat nicht diesen schöpferischen Funken, durch das es sich selbst, aus sich selbst heraus umwandeln und erneuern kann. Wir können das Tier erziehen, wir können es dressieren, alles Mögliche, aber das Tier wird nicht aus sich aus sagen, ja, als Löwe beschließe ich jetzt eigentlich Vegetarier zu werden, weil die armen Gazellen tun mir leid. Das, das ist moralisch nicht vertretbar, die hinzuhorten, als ich wäre ein friedlicher Löwe. Erstens wird das nicht aushalten, die vegetarische Ernährung, weil der organische gar nicht dafür gebaut ist. Aber er hat auch nicht die Fähigkeit, so einen sozusagen überwiegend moralischen Entschluss zu fassen. Wir Menschen haben das im Prinzip. Unser ganzes Rechtssystem ist im Grunde darauf aufgebaut, dass wir den Menschen zumuten, dass er selbst entscheiden kann, was er tut. Und das heißt, wir können aus der Freiheit heraus Schöpfer unserer selbst in gewisser Weise sein. Aber wir haben eben auch dieses Tier in uns. Und das Tier, das in der Natur draußen, jetzt wirklich das Tier, der Löwe, die Katze, weiß ich nicht, die Giraffe, der Affe oder sonst was ist, da werden aber diese Triebe, diese Begierden, die das Tier hat, durch die Instinkte geregelt. Beim Menschen fällt das weitgehend weg. Ein bisschen an Instinkten haben wir auch noch, aber viel weniger als die Tiere. Wir haben das meiste davon verloren. Daher neigt der Mensch zunächst auch dazu, in eine gewisse Maßlosigkeit oft zu verfallen und seinen Trieben, seinen Begierden, die da drinnen ihm stecken und die er braucht, um überhaupt als Mensch hier auf Erden leben zu können. Weil diese Begierden sind ja Fressgier, Fortpflanzungstrieb, alles Mögliche. Ohne den könnte man gar nicht existieren. Wir würden nicht als Mensch hier auf der Erde stehen. Also, sonst wären wir so geflügelte Engelchen irgendwo, aber so wirklich fest auf dem Boden könnte man nicht stehen. Dazu brauchen wir also auch diese Kräfte, die einen starken Egoismus erzeugen, die sagen, ich brauche das alles, um mich hier zu verkörpern. Das brauchen wir, diese Kräfte müssen wir heranziehen. Aber sie sind nicht mehr durch Instinkte geregelt, daher können sie dann sehr wohl auch über das Ziel hinausschießen, also über das normale Maß hinausschießen. Tiere neigen in der Regel nicht dazu, so lange zu fressen, bis zu einem Bauch haben, außer wenn man sie als Haustiere falsch erziehen, dann können wir das Mopsal ist dann auch so eine Kugel vielleicht schon. Aber in der Natur draußen wird das also in der Regel nicht passieren, sondern da weiß das Tier, wann es genug hat. Wir Menschen wissen das also oft nicht. Aber das sind also die zwei Pole, das Ego auf der einen Seite mit den Trieben und den Begierden und das Ich auf der anderen Seite. Und es geht also nicht darum, diese Triebe und Begierden auszuschalten, aber es geht darum, sie vom Ich her zu erziehen und eigentlich das zu ersetzen, was unseren Instinkten verloren gegangen ist, das durch das eigene Ich zu ersetzen. Dann sind wir aber nicht mehr so ein kollektives Wesen wie die Tiere, weil bei den Löwen, bei allen Löwen ist sozusagen, stecken die gleichen Instinkte im Grunde dahinter, damit vielleicht ein bisschen nicht außen, aber im Grunde für die ganze Gattung ist ein so ein Instinktpaket zuständig. Steiner nennt das dann die Gruppenseele oder den Gruppengeist der Tiere, der Löwen zum Beispiel oder der Gruppengeist der Affen oder so, der das regelt. Das würde etwa entsprechen unserem Ich, aber es ist etwas Kollektives, also für eine große Anzahl von irdischen Lebewesen gedacht. Beim Menschen ist es das einzelne individuelle Ich, also wir sind sozusagen unsere eigene Gruppenseele, unser eigener Gruppengeist, wenn wir so wollen. Und sich dessen immer mehr bewusst zu werden. Bis jetzt geht es nur sehr unbewusst. Also wir hier und da schneidet halt was herein und dann haben wir halt einen richtigen Schritt gemacht. Aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, wieso und warum es uns jetzt gelungen ist. Also da aufzuwachen. Dazu sollen diese Mysteriendramen beitragen. Dazu soll überhaupt das beitragen, was Herr Steiner als Geistesschulung, als geistigen Schulungsweg im weitesten Sinne beschreibt. Das ist also nichts jetzt groß Mystisches oder so, sondern es ist ein Versuch zu erkennen, was da als schöpferischer Funke in uns brennt und diesen Funken anzufachen. Und was die Mysteriendramen jetzt zeigen, sind ja die ganzen Hindernisse und Schwierigkeiten, die man dabei überwinden muss. Wir sehen etwa im ersten Bild des Dramas jetzt der Prüfung der Seele sehen wir Professor Capesius. Professor Capesius ist einer dieser Geistesschüler, er ist ein Gelehrter, er ist Historiker, in dem ist er gut, er ist sicher Universitätsprofessor, kann sehr eloquent sprechen, sehr anschaulich sprechen, also seine Studenten dürften sehr begeistert von ihm sein. Er hat andererseits auch immer wieder Zeiten, wo er sich dann seelisch wie sagt er, wie ausgepumpt fühlt, ganz leer fühlt und wo ihm irgendwas fehlt, wo also mit dem Intellekt alleine offensichtlich, das ist zu wenig, das macht den Menschen trocken und öde irgendwo auch. Und dann geht er sehr oft hinaus in die Natur zu dem Häuschen der Familie Balde, weil die Frau Balde kann so wunderschöne Märchen erzählen. Und diese Märchen sind Balsam für seine Seele, könnte man sagen. Und er weiß nicht, wie sie wirken, aber sie wirken auf jeden Fall. Und dann ist er wieder für ein, zwei Monate innerlich, seelisch ganz erfrischt und kann diese Frische auch irgendwie an seine Studenten weitergeben, mit seiner Begeisterung, mit der er sprechen kann. Aber als Wissenschaftler, als Historiker war er zunächst einmal, das hat sich schon im ersten Drama herausgestellt, mehr als skeptisch gegenüber dem, dass man das Geistige wirklich erkennend durchdringen kann. Also gerade das, was ich Ihnen vorher jetzt erzählt habe, was die Mysteriendramen anstreben, von dem zweifelt er zutiefst, dass der Mensch das kann. Man kann zwar die Sinneswelt erkennen und beschreiben, das heißt, man kann Historiker sein und sich an Dokumente halten, an Fakten halten und die ordnen und so kann man wissenschaftlich arbeiten. Capesius zweifelt durchaus nicht, dass der Mensch ein geistiges Wesen ist, das glaubt er schon, aber wie das genau ist, dass man das erkennen kann, das geht nicht. Also grenzende Erkenntnis. Das gab es ja in der Philosophie im 18. und 19. Jahrhundert auch sehr stark. Da gab es zum Beispiel den Philosophen Immanuel Kant, der genau das sehr deutlich beschrieben hat. Also Erkenntnis kann es nur geben im Grunde von den Dingen, die wir in Raum und Zeit beobachten können. Darüber können wir mit unserem logischen Verstand nachdenken, nachspekulieren, versuchen die Zusammenhänge zu erkennen und logisch zu ordnen. Aber was darüber hinaus ist, kann nur Gegenstand des Glaubens sein. Also das heißt, dann müssen uns die Religionen das überliefern und uns sagen, was da zu tun ist und was da Wahrheit ist, aber der Mensch kann das nicht durchdringen. Man fragt sich zwar dann, wo die Offenbarungen hergekommen sind und warum die heute nicht mehr kommen sollen, aber jedenfalls glaubte man da lange, also eine Grenze der Erkenntnis ziehen zu müssen. Und Capesius ist aber jetzt im zweiten Drama bereits auf einer nächsten Stufe. Er hat nämlich erlebt, dass der Maler Johannes Thomasius, auch ein Protagonist der Handlung, dass der, da hat sich im ersten Drama gezeigt, dass er zunächst als ganz ein niedergeschlagener Mensch war, am Ende seiner Kräfte eigentlich, der seine ganze künstlerische Schaffenskraft verloren zu haben scheint. Und zwar interessanterweise gerade dadurch, dass er mit seiner Freundin Maria zusammen ist, die fortgeschrittenste Geistesschülerin ist, die also auf dem geistigen Schulungsweg schon sehr, sehr weit ist, selbst schon einige geistige Erlebnisse hat, davon dem Johannes erzählt und ihn inspiriert eigentlich im Grunde und trotzdem das künstlerische Naturtalent des Johannes verschwindet unter dem immer mehr und unter dem leidet er fürchterlich im ersten Drama. Und das ist nämlich auch so eine interessante Tatsache, wenn man versucht, bewusst das Geistige zu ergreifen. Dann verliert man noch schneller alles das, was instinktive Kräfte sind. Und Naturanlagen, Naturtalente sind eigentlich noch instinktive Kräfte in gewisser Weise. Etwa alles begabtes Maler weiß aber gar nicht warum und wieso, er kann es halt einfach, er hat irgendwie den Blick dafür und er weiß gar nicht wieso. Wenn man jetzt anfängt, mit Bewusstsein das zu durchdringen, dann geht es einem so, wie wenn man beim Radfahren plötzlich anfängt nachzudenken, wie geht denn das eigentlich? Was tue ich denn da eigentlich? Dann liegt man sich da im Graben unten. Weil solange das ganz bewusstlos instinktiv geht, geht es wunderbar, aber wenn ich jetzt nachdenke, das ist wieder 1000 Füße, der nachdenkt, ich muss mit den 798. Fuß bewegen, dann ist er sicher ein Schockstarre, dann kommt er nicht mehr hinten nach, dann ist alles außer Rhythmus. Also das ist also eine gewisse Durchgangsphase, vom Unbewussten zum Bewussten zu kommen, da muss man durch eine Krisis durch irgendwo, also das mit ganz neuen Kräften wieder zu gewinnen. Und Thomasius ist im ersten Drama genau in der Phase, wo es mit den Tausendfüßler geht, der jetzt ratlos da steht und sein Bein nicht mehr bewegen kann. Aber es zeigt sich im Laufe des ersten Dramas bereits, dass er diese Phase überwindet und lernt jetzt wirklich bewusst aus geistiger Erkenntnis heraus zu malen. Und besonders beeindruckend war da im achten Bild des ersten Dramas eine Szene, wo ein Porträt des Professor Capesius gemalt war. Und in diesem Porträt des Professor Capesius spricht so deutlich die ganze Seele dieses Professors heraus. Also das, die wird einfach greifbar durch dieses Bild. So sehr, dass Capesius selber sagt, ich sehe mich in dem Bild in einer viel tieferen Weise, als ich mich je selbst bis jetzt erlebt habe. Jetzt weiß ich eigentlich erst, wer ich bin, indem ich mir dieses Bild anschaue. Da liegt mein tieferes Wesen offenbar vor mir plötzlich. Und ich muss anerkennen, Thomasius muss es in irgendeiner Weise geschaut haben. Und zwar intimer geschaut haben, als ich es selbst an mir konnte. Das heißt, im Capesius wird jetzt klar, Thomasius ist so weit gekommen, dass er bewusst, also tiefer in das Geistige hineinschauen kann, tiefer in meine eigene Individualität als Professor Capesius hineinschauen kann, als ich selber. Und damit sagt er, aha, naja, das überzeugt mich doch in einer gewissen Weise, diese Erkenntnisgrenze, von der ich bis jetzt geglaubt habe, dass sie unverrückbar ist, diese Grenze, kann zumindest hinausgeschoben werden. Also Thomasius hat das zumindest geschafft. Im gleichen Atemzug sagt er sich aber, und das sind wir jetzt im ersten Bild des nächsten Dramas, mir ist das bis jetzt noch nicht gelungen. Ich sehe das zwar an dem Thomasius, dass das scheinbar möglich ist, aber ich bin wie verlagert davor. Es lässt mir zwar keine Ruhe, ich beschäftige mich jetzt intensiv damit, und er hat vor sich also im ersten Bild ein Buch liegen mit den Schriften des Benediktus. Benediktus ist eine ganz wichtige Person in diesen allen Mysteriendramen. Er ist, naja, man könnte sagen, der große Geisteslehrer, Helfer in der geistigen Entwicklung für alle diese mitwirkenden Personen, also namentlich für diesen Professor Capesius, für den Johannes Thomasius, für die Maria, die seine fortgeschrittenste Geistesschülerin ist, und dann auch für den Dr. Schrader, über den wir noch reden müssen. Der ist auch Wissenschaftler, allerdings mehr Techniker und Naturwissenschaftler, aber über den werden wir noch ein bisschen sprechen. Gut, also Capesius sitzt jetzt vor dem Buch des Benediktus, in dem er beschrieben wird, ist dieser geistige Entwicklungsweg und wie man da weiter fortschreiten kann. Er versteht es nicht. Er versteht nicht, was da drinnen steht. Er hat es schon 100 Mal gelesen. Und vor allem an einer Stelle hängt er jetzt, wo es um die menschliche Seele geht, um die Kräfte, die in der menschlichen Seele tätig sind, als Denken, als Fühlen, als Wollen drin zu erleben sind. Und da steht jetzt drinnen in dem Buch, in deinem Denken, Leben, Weltgedanken. Was ist es? Was soll das sein? Leben? So wird denn ich denken? Naja, plötzlich Weltgedanken. Wie soll er sich das vorstellen? Aber es geht noch weiter. In deinen Fühlen weben Welten Kräfte. Also Kräfte, die draußen in der Welt walten. Die stecken hinter dem Gefühl. Das wird damit ausgedrückt. In deinen Wollen wirken Welten Wesen. Der Wesen. Wer wirkt da? Also mit denen ich will. Und jetzt steht da Weltenwesen wirken darin. Also was viel Größeres noch als der Mensch. Also über den Grübel dann kommt nicht zur Rande. Und während der, naja, man könnte sagen, meditiert über diesen Text. Also meditiert heißt, also diese Gedanken ganz konzentriert jetzt ins Bewusstsein fasst und alles andere mal beiseite lässt. Verfällt er in gewisser Weise in einen anderen Geisteszustand, in ein gewisses Erwachen, und plötzlich ist es ihm, als seien da wirklich Wesen um ihn, die jetzt zu ihm sprechen. Und es treten jetzt drei, auf der Bühne muss man das natürlich sehr körperlich darstellen, es treten also drei Figuren auf, Philia, Astrid und Luna. Und wenn man dann die Beschreibung drinnen liest in dem Rollenverzeichnis, dann steht da drinnen, das sind die Wesenheiten, die die menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos verbinden. Also da ist jetzt der Gedanke drinnen, es gibt Wesenheiten, die unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen mit den Kräften verbinden, den ganzen Kosmos draußen halten. Also das heißt, was wir in unserem Denken fühlen wollen, normalerweise erleben, ist in Wahrheit nur so ein schwaches Schattenbild. Und in Wahrheit stecken da viel größere Kräfte dahinter. Sonst würde das gar nicht zustande kommen. Also wir müssen sozusagen unterscheiden zwischen unserem schwachen Tagesbewusstsein und dem, was als geistige Wirklichkeit dahinter steckt. Und Cartesius erwacht jetzt aus dem und denkt sich natürlich, jetzt bin ich schon komplett verrückt worden. Also jetzt spinne ich schon ganz, jetzt fange ich schon zu fantasieren an. Ganz deutlich habe ich erlebt, da sprechen Wesen zu mir. Also habe ich mir das jetzt eingebildet oder wie ist das? Aber nein, was die zu mir gesagt haben, das hätte ich nie selber denken können. Die haben mir ganz neue Anregungen gegeben. Dinge, die ich selber gar nicht wissen kann und gar nicht weiß. Also wo kommt das her? Also er denkt sich jedenfalls, jetzt bin ich schon völlig daneben, wahrscheinlich zu viel meditiert oder irgend sowas. Und es kommt dann Benediktus herein, eben der große Geisteslehrer, der sich durchzieht, und der Cartesius sagt, Gott sei Dank, dass ihr da seid und bitte klärt mich auf. Also ich studiere jetzt da schon ewig euer Buch und jetzt habe ich nur solche komischen Fantasie. Die schalten vor mir, also was soll das, bin jetzt am Rande des Wahnsinns und er ist also ganz verzweifelt und ganz niedergeschlagen und sagt, das ist also die schlimmste Stunde meines Lebens. Und der Benediktus sagt, ja, in meiner Sprache muss sich die Ausdrucksweise ändern, ich finde euch im Glücke. Naja, weil er ist wirklich jetzt eine Stufe weitergekommen, er ist nämlich über unser abstraktes alltägliches Denken hinausgekommen zu einem bildhaften Erleben wirklicher geistiger Realitäten. Diese Kräfte gibt es nämlich. Die sind da, aber wir erleben sie normalerweise nicht. Mit unserem trockenen, nüchternen Verstand erleben wir sie nicht. Aber wenn wir in Schulen weiterentwickeln, dann geht dieses abstrakte Denken allmählich in ein lebendiges, bildhaftes Denken über, das jetzt geeignet ist, nicht nur die äußere sinnliche Welt zu erfassen, weil da haben wir das sinnliche Bild, da braucht man nicht das bildhafte Denken zunächst einmal gar nicht, weil da wird uns ja das Bild durch die Sinne gegeben. Aber wenn wir es aufs Geistige richten, müssen wir das, was uns die Natur von selber von draußen gibt, dann müssen wir diese Bilder selber formen, aber so formen, dass sie dieser geistigen Realität entsprechen. Dann kommen wir letztlich in das hinein, was Rudolf Steiner nennt die Stufe der Imagination. Imagination ist nicht Einbildung einfach, sondern ist ein bildhaftes Erleben einer geistigen Realität. Etwa so wie wenn wir abstrakt nachdenken über, was nicht, mit der Pythagoreischen Lehrsatz oder von mir aus 1 und 1 ist 2, dann wissen wir doch, da ist eine Wahrheit drinnen, eine Wirklichkeit. Das können wir beweisen, wir können uns im Denken eine gewisse Sicherheit bekommen, dass das richtig ist. Und diese Sicherheit kann man in diesem imaginativen Denken genauso erwerben. Das ist natürlich nur eine viel höhere und schwerer zu erreichende Stufe, aber es ist eben gerade nicht so, dass Sie sich das vorstellen dürfen als irgendwelche fantastischen Traumgebilde, also Träume sind Schäume, da muss man nicht so gleich was drauf geben, sondern das Kennzeichen dieser, ich möchte fast sagen, neuen Bewusstseinsebene ist, dass sie eigentlich noch wacher ist, noch selbstbewusster auch ist, als unser Alltagsbewusstsein. Ungesund für die heutige Zeit ist alles das, was es auf so traumartige Bildfiguren, Bilderlebnisse geht, da kann man dann wirklich leicht in den Wahnsinn verfallen oder in sowas. Früher zum Beispiel in altorientalischen Kulturen oder so, die alten Einweihungswege, die alten geistigen Schulungswege, haben alle in so ein eher traumartiges Bild erlebt, wo man nicht wach dabei war. Und das ging damals nicht anders, weil unser Ich-Bewusstsein damals noch so schwach war, dass es mit dem noch nichts anzufangen war. Das heißt, man hat dann überhaupt gesagt, jetzt schaltet man das Ich ganz aus, geht in eine Traumwelt, aber die ist ganz geregelt. Und da gab es auch die ganzen Priester rundherum, die das beobachtet und geregelt haben. Und dann konnte dieser Mensch in einer Art Träumen geistige Realitäten erleben und konnte davon berichten. Und aus dem sind die ganzen Religionen in Wahrheit entstanden. Und da stecken tiefe Wahrheiten dahinter, in bildhafter Form, die wir heute oft nicht lesen können. Und wenn man sich so alte Mythen oder alte Sagen auch anschaut, dann verstehen wir sie heute oft nicht oder missverstehen sie häufig, weil wir sie nach unserem gegenwärtigen Bewusstsein beurteilen. Aber sie sind aus einer anderen Bewusstseinsverfassung entstanden. Aber das genügt, dieses traumartige Bewusstsein genügt für die heutige Zeit nicht. Erstens sind die Träume heute nicht mehr so geordnet und nicht mehr so einfach der geistigen Realität entsprechend, wie es damals in der Vergangenheit war. Das liegt daran, dass wir heute viel egoistischer träumen. Ja, der Egoismus ist nämlich auch, diese Triebhaftigkeit, dieses nur auf uns bezogen sein, ist nämlich auch im Zuge der Menschheitsentwicklung gewachsen. Früher waren wir viel mehr mit der ganzen Sippe blutsmäßig verbunden, mit der Natur instinktiv noch mehr verbunden. Und dann waren alle die Gesetzmäßigkeiten, die in der Natur draußen lebten, die in der gemeinsamen Sippe lebten, konnte in unsere Träume hineinwirken. Und das heißt, dann gab es auch sehr viele Gemeinsamkeiten in dem, was die einzelnen Menschen da drinnen geträumt haben. Also sie haben ähnliche Bilder erlebt in der ganzen Sippe, weil sie alle aus dieser gemeinsamen Gesetzmäßigkeit herausgeschöpft haben. Heute sind wir so ganz auf uns selber konzentriert, wenn wir träumen. Und das heißt, diese Träume sind relativ losgerissen von der Wirklichkeit der Welt draußen. Das ist das Problem. Und daher findet man den Zugang nicht. Also das heißt, wenn wir heute versuchen, mit diesen alten geistigen Methoden in diese Traumsphäre hineinzugehen, dann ist eher Chaos da. Und das funktioniert nicht. Oder gar erst recht, wenn man es mit irgendwelchen Rauschmitteln versucht zu reden. Oder so. Und auch da kommen irgendwelche wüsten Fantasiebilder heraus, die aber im Grunde nichts anderes sind als Bilder unserer eigenen Begierden. Wenn man es richtig zu lesen versteht, diese Bilder, versteht man auch, was drinnen lebt. Nur das hat nichts mit großen Rechenkräften zu tun, sondern das ist das Viech, das in uns ist. Das sich halt bildhaft darstellt und das ganz schrecklich oft ist. Oder manchmal auch verführerisch schön, kann auch sein. Aber dann ist es recht enttäuschend. Also das nützt uns alles nichts, wir müssen das Bewusstsein steigern über die Stufen hinaus, die wir im Alltagsbewusstsein heute haben. Nur dann kann man verlässlich etwas damit sagen. Dann kann man, zu einer höheren Stufe in der Wissenschaft aufsteigen, wenn man so will. Wir haben heute die Naturwissenschaft, die wach geworden ist gegenüber der äußeren sinnlichen Natur und sie mit dem Verstand erfassen und ordnen kann. Und wir können aber auch, das ist die Botschaft der Mysterientranen, aufwachen zu einer noch höheren Wissenschaft, die auch das Geistige erfassen kann, das in uns aber auch in der Welt wirkt und zeigt, wie unser Geistiges mit dem Geistig-Schöpferischen in der Welt verbunden ist. Daher sagt Steiner mal als erster Leitsatz der Anthroposophie: Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Kosmos führen möchte. Also dahinter liegt sehr viel, wenn man es genau nennt, ein Erkenntnisweg. Also ganz klar, wach und bewusst, nicht irgendwie spinnende Eingebungen haben, von denen man nicht weiß, woher sie kommen, sondern die genauso klar und wach zu verfolgen sind wie Naturgesetze. Also ein Erkenntnisweg, dann dass ein geistiges Leben im Menschen selber waltet, in unserem Ich. Und dass aber auch ein Geistiges in der Welt draußen waltet, das natürlich viel größer und gewaltiger noch ist, aber dass wir lernen müssen, diese Verbindung zu suchen zwischen unserem Ich und dem Geistigen da draußen. Also das ist die ganz große Botschaft, die dahinter steckt. Und was jetzt Capesius hier im ersten Bild erlebt, ist so ein erster Einblick. Aber man sieht noch, er ist noch sehr unsicher und er weiß noch nicht, ist das Fantasie, ist das Traumgebilde, bin ich verrückt oder ist das wirklich Erkenntnis? Also man sieht, das ist erst so ganz am Anfang. Und das ist auch ganz deutlich, dass in diesem geistigen Entwicklungsweg man sehr lange braucht, bis man wirklich verlässliche Erkenntnisse bekommt. Also es ist nicht einfacher, sondern sogar schwieriger, als wenn man ein großes technisches, naturwissenschaftliches Studium zu absolvieren hat. Also man darf sich nicht denken, ja, geistig, das ist halt Intuition oder ist da und dann habe ich es. So einfach ist es nicht. Es ist dann später schon einmal ein Moment und es ist da, aber da muss ich mich lang vorbereiten, dass es so ist und dass ich diesen Moment erhaschen und bewusst festhalten kann und betrachten kann. Das ist ein weiter Weg und das wird geschildert. Im zweiten Bild jetzt unseres Dramas, das wir morgen aufführen werden, werden Sie sehen, wie auch Maria, die am weitesten entwickelte, bei Weitem am weitesten entwickelte Geistesschülerin des Benediktus ist, wie auch die noch lange nicht am Ende ihres Weges ist. Also sie kommt zu Benediktus auch jetzt in einer ziemlichen Verzweiflung, denn es tauchen in ihr immer wieder Gedanken auf, sie muss sich von Johannes trennen. Johannes, also die beiden sind sehr eng befreundet und vor allem Johannes schafft seine Bilder aus einem geistigen Erleben heraus, aus einem bewussten geistigen Erleben, das aber immer ihre Anregung braucht. Sie gibt ihm immer die Anstöße dazu eigentlich und sie gibt ihm auch die Beurteilungsmöglichkeit. Sie sagt ihm, du, das ist dir gut gelungen, aber da fehlt vielleicht noch irgendetwas. Also ohne ihre Anregung kann er eigentlich nicht schaffen. Und in Maria tauchen aber jetzt immer mehr die Gedanken auf, du musst dich in einer gewissen Weise trennen von ihm. Und sie sagt, also welche bösen Geister geben mir das ein? Das ist doch so eine fruchtbare Beziehung. Und im ersten Drama hat man schon gesehen, dass die beiden nicht nur in diesem Erdenleben miteinander verbunden sind, sondern dass sie bereits in einem früheren Erdenleben in einer engen Verbindung miteinander gestanden sind. Und sie sagt, also wenn es jetzt nur das eine Erdenleben wäre, aber wir sind ja schon früher miteinander verbunden gewesen, wieso sollen wir uns jetzt trennen? Und Benediktus gibt ihr halt so leise Gedankenanstöße, bis sie selber draufkommt, ja schon, du hast dem Johannes geholfen, auf den geistigen Weg zu kommen, aber er muss seinen eigenen Weg finden. Bis jetzt tut er alles das, was du ihm an Anregungen gibst. Das heißt, ohne dich geht es eigentlich nicht. Und er muss aber lernen, seine eigenen geistigen Kräfte zu wecken. Und das geht nur, wenn du ihn einmal ein bisschen loslässt. Und vor allem langsam dämmert dir dann, ja, ich merke, was mich auch so befriedigt daran, weil es ist doch so wunderschön zu sehen, wie die eigenen schöpferischen geistigen Impulse, die ich als Maria in mir habe, in Freude wiedergespiegelt zu sehen, wie er genau das herausbringt, was meine schöpferischen Anregungen sind. Und Johannes hat aber seine eigene Aufgabe, er hat nicht die Aufgabe, meine Impulse immer wieder zu geben, sondern muss seinen eigenen Weg finden. Das ist im Übrigen eine große Krux auch für zum Beispiel große Künstler oder auch Leute, die einen geistigen Entwicklungsweg gehen, dass sie oft fälschlich erwarten, alle ihre Schüler oder Nachfolger müssten jetzt alles genauso machen wie sie. Und wenn sie es nicht so machen, dann sind sie empört und böse und so weiter. Also man muss, wenn man schöpferisch tätig ist, als Künstler, als Geisteslehrer, als was auch immer, auch zu sagen, ich verschenke das an die Welt, nehmt davon, aber macht selber damit, was ihr wollt. Ihr müsst selber euren eigenen Weg gehen, dann hat es Wert. Wenn die anderen nur eins zu eins das kopieren und nachmachen, dann ist es tot. Dann ist in Wahrheit nichts Schöpferisches, nichts Eigenes von euch selber drinnen. Vielleicht macht es das genaue Gegenteil von dem, was ich in die Welt gestellt habe. Das wird gut sein. Also den Mut muss man haben, zu sagen, jeder muss seinen eigenen geistigen Weg gehen, seinen individuellen Weg. Man kann Anregungen geben, aber man muss irgendwann lernen, dass der andere auch auf eigenen Füßen laufen muss. Und das ist manchmal sehr schmerzlich. Jetzt setze ich mich mein ganzes Leben lang für die Idee ein und die Schüler machen das alles ganz anders. Ja, dann muss man das zur Kenntnis nehmen. Das ist eigentlich so eine Art, naja, schon sehr verfeinerter Selbstsucht, dass ich habe, was ich nie an Geistigem lebe, das möge in der ganzen Welt leben. Ich bin ja so toll und ich habe alles durchschaut, ich bringe das in die Welt hinein und so muss alles funktionieren. Ja, vielleicht kann ein anderer auch ein bisschen was reinbringen. Wir werden das und vielleicht ein bisschen was anderes, nicht der Rücken nicht schaden. Also, da muss man das Herz sagen, ich gebe, was ich geben kann, und der andere soll auch geben, was er geben kann. Und für beide ist Platz, wenn beide aus dem Geistigen schöpfen, dann wird es in Wahrheit kein Widerspruch sein, dann wird es die Welt bereichern. Ich muss nur aufhören, dann noch mit meinem Schöpferischen noch so einen Egoismus zu verbinden, zu sagen, aber nur so und nicht anders. Dann mache ich es eigentlich schon wieder tot. Dann mache ich es tot. Also Sie sehen das also schon, wenn man auf so einer hohen geistigen Entwicklungsstufe ist, dass man immer noch so seine Egoismen drinnen haben kann, die halt schon sehr sublim und sehr verfeinert sind, aber die trotzdem auf einer gewissen Stufe dann ein Hindernis, ein weiteres Hindernis auf dem Entwicklungsweg bedeuten. Da sind wir schon sehr weit, also da haben wir so die niederen Kleinigkeiten schon alle absolviert, aber es gibt halt dann die feinere Stufe davon und die sind noch viel schwieriger wegzubekommen. Also der Weg ist sehr weit. Und man muss ja auch keinen Stress machen, es muss nicht alles gleich morgen passieren, wird auch nicht funktionieren, weil das alles ein lebendiger Entwicklungsprozess ist. Man darf auf der anderen Seite schon, na gut, habe ich eh noch jetzt 10 Inkarnationen, Zeit wird schon gehen, jetzt einmal die nächsten 5 ruhe ich mir mal aus. Das wird vielleicht auch nicht gut sein, aber man muss halt tun, was man jetzt tun kann und es wird manches schief gehen dabei, man wird trotzdem wieder irgendwo einen Pfusch machen, so ist es halt bei uns Menschen und das werden wir ausgleichen müssen wieder irgendwann, weil das Schicksal, das heißt wir selber uns dorthin führen. Habe übrigens auch die Griechen, der große Philosoph Heraklit hat das sehr gut gewusst, er hat gesagt, das Menschen Schicksal ist sein Daimon. Und Daimon, das Daimonium, von dem auch Sokrates gesprochen hat, ist nichts anderes als das Ich in uns. Das heißt, unser eigenes geistiges Wesen. Das ist unser Schicksal. Ich will es nämlich, das Schicksal. Das heißt, wir lernen unser Ich am besten dadurch kennen, wenn wir betrachten alles das, was uns zugestoßen ist und was wir gar nicht mögen haben. Und dann einmal schauen, ob da nicht der Sinn dahinter liegt. Wenn man nämlich genauer schaut, sieht man, dass alle diese Dinge uns genau dorthin geführt haben, wo wir jetzt stehen. Und warum wir jetzt der Mensch sind, der wir sind. Viel mehr als alle die Pläne, die wir uns vielleicht gemacht haben. Die wir dann aufgeben haben müssen und so weiter. Aber dass wir wirklich der Mensch geworden sind, der wir heute sind, mit einer gewissen Charakterkraft sind, das haben wir in der Regel den Schicksalsschlägen zu verdanken. Das ist bei manchen sanfter, bei manchen geht es halt härter zu, je nachdem. Das Schicksal ist in der Regel, das heißt, wir selber so, dass er mal leise angerufen, dann wollten wir uns einmal die Ohren zu, dann können wir nicht vorgestoßen. Und wenn das auch nicht liegt, dann können wir halt einen Dritten ordentlich. Und dann müssen wir es halt kapieren, was wir selber wollen. Wir müssen es halt hier herunterbringen auf Erden sozusagen. Also Maria muss im zweiten Bild jedenfalls lernen, dass sie den Johannes frei laufen lassen muss. Und im dritten Bild begegnet sie den Johannes und versucht ihm das irgendwie beizubringen, dass er jetzt lernen muss, selber aus sich heraus zu schöpfen und dass eigentlich seine Werke dann noch viel einheitsvoller, viel vollkommener würden, wenn er eben seine eigenen Impulse, seine eigenen geistigen Erkenntnisse da voll hineinlegt und er versteht es aber überhaupt nicht. Also er ist ganz unglücklich damit und hat auch dramatische Folgen, weil er ist noch nicht so ganz bereit, sich wirklich ganz auf die eigenen Füße zu stellen. Das ist das Problem, nämlich dann wieder, wenn wir nicht bereit sind, uns ganz auf die eigenen Füße zu stehen, dann sind wir sehr anfällig dafür, dass alles das, was unsere Begierden verlockt, dass das die Überhand gewinnt. Weil, wenn das eigene Ich tätig sein muss, ist es halt schwerer, sich zu erziehen, wenn von außen immer die Anweisung wächst, tu das nicht, mach dieses, mach jenes. Das ist relativ leicht. Da können wir zwar murren und sagen, ich mag das nicht, aber man tut es halt doch. Und dann werden wir erzogen und laufen auf der Bahn. Wenn wir plötzlich ganz allein da stehen und selber sagen, eigentlich denke ich so gern jetzt ein Doppler trinken oder ein Ding, aber nein. Also wenn man selber das so ganz frei entscheiden muss, dann ist das halt schwieriger. Und also dann verfallen wir sehr, sehr viel leichter diesen Verführungen. Also das, was Steiner dann nennt, die luziferischen Verführungen, vor allem, wenn es diese ganzen sinnlichen Genüsse und Begierden schmackhaft machen. Also dem neigt der Johannes als Maler natürlich, der mit den Gestalten der sinnlichen Welt auch zu tun hat. Und als Künstler hat daher überhaupt immer so ein bisschen einen Zugang zu den luziferischen Kräften, wo das Sinnliche halt in seiner Schönheit, in seiner Reinheit, in seiner Leuchtekraft aufglänzt, aber halt nicht immer so ganz, ganz egoismusfrei ist. Weil Künstler neigen dazu immer, ach, wie toll bin ich da. Und also dem verfällt er so ein bisschen. Das sieht man also, wie im Laufe des zweiten Dramas, gerade dadurch, dass er jetzt ein bisschen losgetrennt ist von Maria, noch stolpert er schön zum Luzifer hin. Also Luzifer freut sich und kann also am Schluss da im 12. Bild kann er seinen Sieg verkündigen. Benediktus sagt dann später am Schluss im Endbild aber das wird nicht lang dauern, das wirst du schon sehen. Aber zumindest kurzzeitig darf er sich einmal freuen, dass er den Johannes schön unter seine Fittiche genommen hat. Aber gerade eben, weil er von Maria freigelassen wurde. Also man sieht, das ist einerseits eine Notwendigkeit, andererseits ist wieder eine Gefahr damit verbunden. Also man fällt gleich wieder in die andere Richtung hinein. Also das ist sehr leicht, weil es gibt eben auch diese Widersacherkräfte. Das eine ist eben diese luziferische Widersacherkraft, die andere ist die arimanische Widersacherkraft, wie sie Steiner nennt. Also in Anlehnung an die persische Mythologie, da gab es also den Angramanyu, den finsteren Geist, der den Hormuz gegenübersteht. Der eine ist Licht, der andere ist Finsternis. Also Ahriman hat etwas zu tun mit den sehr materiellen, mit den untersinnlichen Kräften eigentlich. Also mit den Kräften, die heute besonders stark tätig sind. In der Technik zum Beispiel, in der Elektronik, in den Wollen. Das sind alles Dinge, die mit dem Ahrimanischen ein bisschen was zu tun haben. Und den neigt zunächst einmal besonders durch diesen Dr. Strada, den ich schon erwähnt habe, der ein Freund von Professor Capesius ist. Strada ist Techniker, Naturwissenschaftler. Im ersten Bild hat er seine Lebensgeschichte erzählt. Er war eigentlich dazu bestimmt, also ins Kloster zu gehen, stand schon vor der letzten Weihe, hat aber im Kloster verbotene Schriften auch studiert, nämlich naturwissenschaftliche Schriften, und die haben ihm letztlich den Glauben geraubt. Und kurz vor der Weihe, die er empfangen hätte sollen, ist er ausgetreten aus dem Kloster und hat sich eben auf die Naturwissenschaft gestürzt und mit einem sehr starken Erkenntnisstreben versucht, so fast wie Faust zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also, und er kommt aber irgendwie nicht weiter. Also er ist auch der Meinung, ja, das Geistige, ja, sicher wird es das geben, aber erkennen kann man das nicht. Also es sind Grenzen gesetzt und nur auch bei ihm wird das erschüttert bereits im ersten Drama. Erstens einmal ist er fasziniert davon, dass ihn die ganzen Personen versammelt nach einem Vortrag, den sie gehört haben, und in diesem Personenkreis, wo jetzt gesprochen wird, also dieses Thema des Vortrags war offensichtlich etwas auch, was mit Reinkarnation und dergleichen zu tun hat, also mit geistigen Dingen zu tun hat, und man unterhält sich jetzt darüber, und in diesem Kreis ist auch eine Seherin, ein Medium. Und wie es also der Teufel haben will oder das Schicksal haben will, wie auch immer, hat sie gerade eine Vision auch in der Anwesenheit des Dr. Strada. Also das heißt, sie verfehlt in diese Starre eines Mediums, wo man sieht, also sie ist eigentlich mit dem Bewusstsein völlig weggetreten. Das sind also eigentlich so ganz alte Kräfte, von denen wir schon gesprochen haben. Also Medium ist nicht unbedingt was Empfehlenswertes, sondern das sind ganz alte Kräfte, wo das Ich überhaupt kein Bewusstsein dafür hat, was da vorgeht, sondern wo das eigentlich völlig ausgeschaltet ist und plötzlich eine geistige Schauung kommt, von der man erzählen kann, ohne nachher selber zu wissen, was man erzählt hat, aber die anderen hören das mal. Und der Strahler sieht das und ist also fasziniert davon. Ist fasziniert davon nämlich deswegen, weil es ein äußerlich konstatierbares Phänomen ist. Er sieht also, wie die in diese Trance verfällt und diese Dinge, also, und was sie sagt, ist, sie schildert eine Christusvision eigentlich, also ein Bild des Christus, der aber jetzt nicht als fleischlicher Mensch auf Erden wandelt, sondern der irgendwo im geistigen Bereich ganz nahe ist. Und das bringt jedenfalls eine Seite in Strada zum Klingen, die ihn anspricht, und der ist also von dem ganzen Phänomen also sehr, sehr fasziniert und sieht also irgendwie. Egal, ich kann es nicht erklären, aber als Phänomen ist es da, also das ist eine Tatsache. Und das bringt ihn jedenfalls schon ein bisschen durcheinander. Und dann, besonders im ersten Drama, das achte Bild, dieses Gemälde von Professor Capesius, wo dieser Capesius sich selber plötzlich in seinem tieferen Wesen erkennt. Und zu dieser Szene kommt nämlich auch Strada dazu und sieht auch dieses Bild. Und je länger es anschaut, desto mehr ist er fasziniert. Wer sieht nämlich auch seinen Freund Capesius, wie er ihn vorher noch nie gesehen hat. Und er sagt, was das Bild zeigt, das stimmt. Das zeigt mir den Capesius in einer tieferen Weise, als ich ihn je sehen konnte. Aber wie geht es zu? Wie kommt es auf die Leinwand? Auf der Leinwand sind Farben drauf. Wieso kommen die dazu, das auszudrücken? Also auf der Leinwand kann es nicht sein, ich möchte die Leinwand durchstoßen, es ist dahinter, oder wo ist es? Oder ist es nicht auf der Leinwand, ist es in Capesius? Ja sicher, dort müsste es sein, aber warum kann ich es nicht an ihm sehen? Wieso kann es der Thomasius nur sehen und dann da irgendwie auf die Leinwand zaubern? Also er meint, er zaubert ein Gespenster auf eure Leinwand, das ist ja zum Verrücktwerden. Und er ist dadurch also wirklich so verzweifelt, dass er stürzt dann hinaus und sagt, lasset mich allein, und wird mit dem überhaupt nicht fertig. Mit diesen Erlebnissen, weil die sein ganzes Weltbild durcheinander bringen. Vor allem wird sein Glauben an die, wie soll ich sagen, technisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisweise, halt mit dem abstrakten Verstand, die äußeren sinnlichen Dinge zu beschreiben, und das ist die Grenze der Erkenntnis, das wird erschüttert. Also Capesius ahnt da schon, es gibt was Höheres, aber wenn er es selber nicht hat. Und Strader sagt dann, ja, das hieße doch, dass dann Erkenntnis auf jeder Entwicklungsstufe was anderes ist, dann ist ja alles Denken sinnlos irgendwo, dann habe ich dann nur irgendeine Ebene erreicht, und das ist ja vielleicht nur ein Zehntel von dem, was Wirklichkeit ist, da muss man ja verrückt werden, da komme ich ja nie zur Wirklichkeit oder zur vollen Wahrheit heran. Und dann muss man verrückt werden, aber Professor sagt ja genauso, wie es ist. Die Erkenntnisstufe ändert sich mit dem, wie sich der Mensch entwickelt. Na hoffentlich, wenn wir uns weiterentwickeln, können wir auch weiter sehen in der Erkenntnis. Sonst wären wir immer Höhlenmenschen geblieben irgendwo. Die hatten auch tiefere Erkenntnisse, aber auf andere Art eben. Aber das ist ja gerade das, was den Menschen ausmacht, dass ein geistiges, schöpferisches Wesen ist, das sich selbst weiterentwickeln kann. Und je weiter es sich entwickelt, desto weiter kann es auch in die Wirklichkeit hineinschauen. Und das ist vielleicht so der bisschen der Rest des Irrglaubens aus dem 19. Jahrhundert, wo der Naturalismus so ganz stark war, dass man gesagt hat, ja, die Welt ist halt das, was ich da so vor Augen sehe, die gegenständliche Welt, alles denke ich mir so, und damit ist aus und damit ist fertig und mehr gibt es nicht. Und wenn ich das also beschrieben habe, in seinem Zusammenhang, bin ich am Ende der Welt. Ich meine, mittlerweile hat uns die Physik, die Naturwissenschaft selber gelehrt, dass dieses Bild also nur von sehr, sehr relativer Gültigkeit ist. Und dass es zum Beispiel im Bereich des eigentlich Materiellen, im Bereich der Materie, Bausteine, der Atome und so weiter, überhaupt nicht gilt. Ich meine, wir sprechen heute zwar immer noch von Atomen, aber wenn Sie sich Atome als irgendwas Gegenständliches vorstellen, ja, als etwas, was man sich überhaupt irgendwie sinnlich räumlich vorstellen kann, dann sind sie nicht der neuesten Stand der Naturwissenschaften. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist im Grunde dieses Bild überwunden. Man kann gewisse räumliche Wirkungen beschreiben und denen kann man einen gewissen Wirkungsradius zuschreiben und dann von mir aus passt dafür für diesen Wirkungsradius das Bild mit den Kugeln, aber was dahinter steht, ist so verrückt erscheinend für unser Alltagsbewusstsein, dass die ganze Anthroposophie und Geisteswissenschaft dann nicht so verrückt vorkommen kann. Ich meine, ein und dasselbe Atom kann gleichzeitig an zwei Orten sein, zum Beispiel. Ein und dasselbe. Nicht halbiert oder aufgeteilt, sondern das wäre so, wie wenn ich dastehe und zugleich jetzt plötzlich mich verdopple. Ich kann es nicht, aber die Atome können es. Das kann man experimentell heute nachweisen, es geht. Es geht wunderbar. Oder man kann Zehntausende von Atomen auf denselben Platz tun. So wie wenn ich 10.000 Mal da ineinander gestapelt wäre. Im Großen, in der Welt, die wir sinnlich erleben, geht das nicht. Im Kleinen geht es. Also wir müssen einfach langsam über das hinauskommen, dass unser sinnliches Alltagsbewusstsein, dass das nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist. Wir tun sicher gut daran, im Alltag damit umzugehen und glauben das. Und Sie haben recht gesagt, wir sitzen gut auf diesen Stühlen da, aber, und ich kann mich auch verlassen darauf, dass das funktioniert, aber dass es Bild für alles in der Welt zu nehmen, das hat die Physik aber in dem Maße weggefegt, wie nur irgendetwas. Das war alles so zur Zeit, fast gleichzeitig ist das passiert, dass Steiner seine Anthroposophie entwickelt hat. Also die wichtigsten Erkenntnisse sind so gekommen, dann so 1925 herum, ab da ist das immer stärker geworden. Ich meine, wir wissen heute, dass der ganze Kosmos im Grunde eine Einheit bildet. Dass wenn da irgendwas sich tut, dass im Grunde der ganze Kosmos als ein Ganzes darauf reagiert. Gleichzeitig, unmittelbar, sofort. Es gibt keine Aufteilung in einzelne Bausteinchen. Das ist nur was sehr Relatives. Es gibt immer eine Komponente, die den ganzen Kosmos jedenfalls erfasst. Sagt die Physik heute, sagt nicht die Anthroposophie. Ja, die Anthroposophie sagt es auch, aber auch von einer anderen Seite her. Das geht halt den Weg über das Geistige. Also, das heißt, wir müssen uns langsam gewöhnen, auf eine neue Erkenntnisebene zu kommen, ein neues, weiteres Vorstellungsvermögen zu entwickeln, aber nicht in Fantastereien zu verfallen, sondern konkret an den Tatsachen. So wie es die Naturwissenschaft mit ihren Experimenten tut, so kann man es aber eben auch im Geistigen tun. Aber an dem verzweifelt Strader zunächst, also dieser Techniker, dieser Naturwissenschaftler. An dem vierten Bild wird man das sehr deutlich sehen, da trifft er nach langer Zeit wieder seinen Freund Professor Capesius, und sagt ihm jetzt, naja, mein Leben hat sich sehr geändert, also dieses Erkenntnisstreben, was die Welt im Innersten zusammenhält, das habe ich aufgegeben, weil das ist eh völlig sinnlos, man kommt nicht darauf. Ich beschränke mich jetzt darauf, auf die Lebenspraxis, ich stehe jetzt einer Fabrik vor, in der man Schrauben walzt, da kann ich wenigstens was Nützliches tun und außerdem betäubt mich das irgendwo, mit den Problemen auseinanderzusetzen, die ich ohnehin nicht lösen kann. Weil er ist eben auf der Stufe, wo er nicht weiterkommt und er will sich eben betäuben und stürzt sich also in die Lebenspraxis hinein. Aber etwas sehr Interessantes ist, im Gespräch stellt sich heraus, aber ich habe trotzdem über vieles nachgedacht und mich auch gefragt, warum ich in in so einer Situation überhaupt bin, wie ich dahin geführt wurde, wenn ich mir so mein eigenes Schicksal anschaue. Eigentlich sollte ich ins Kloster gehen. Meine Eltern haben sich das sehr gewünscht, dass ich in das Kloster gehe. Im letzten Moment hat mich das Schicksal weggerissen davon. Jetzt bin ich Naturwissenschaftler geworden und da bin ich wieder gescheitert irgendwo. Wenn ich mir das anschaue, wäre ich eigentlich von Schicksalskräften geführt, von Kräften, die ich aber nicht durchschaue, und wo kommt das her? Dann sagt er, für mich gibt es eigentlich keine andere Denkmöglichkeit, als dass das aus früheren Erdenleben kommt. Er kommt aus seinem rationalen Verstand auf eigentlich, ich sehe im Schicksal des Menschen, nämlich in meinem eigenen Schicksal, eine bestimmte Gesetzmäßigkeit walten, die sich nicht aus diesem jetzigen Erdenleben allein heraus erklären lässt, sondern die, wenn ich einfach das ganz nüchtern und logisch betrachte, eigentlich so wie Lessing es betrachtet hat, einstmals, dann komme ich dazu, eigentlich müsste es so etwas geben wie wiederholte Erdenleben. Das muss eine Wirkung von früher her sein, sonst ist mir das nicht erklärbar. Und der Cartesius ist ganz baff, so, ja, großartig, also ich wäre glücklich, wenn ich bereits zu dieser Erkenntnis gekommen wäre. Und der Staat sagt, ja, mir geht es gar nicht so, ich finde das entsetzlich. Weil ich sehe mich jetzt von Kräften gelenkt, von denen ich zwar sehe, dass sie aus früheren Erdenleben kommen, aber wieso und warum, das sehe ich nicht. Ich kann nicht sehen, welchen Charakter, welche Gesetzmäßigkeiten diese Kräfte wirklich haben, warum mir dieses Schicksal zusteht. Eigentlich ist es fürchterlich grausam. Ich fühle mich von Kräften getrieben, die ich nicht durchschaue, und das ist schlimmer, kann es gar nicht sein. Und jetzt bin ich eigentlich sogar noch selber schuld daran, dass das heute bei mir nichts weitergeht. Also, und findet man immer wieder bei Menschen, also die sind dann sehr ablehnend gegenüber der Idee der wiederholten Erdenleben sind, die will ich Ihnen jetzt nicht als Dogma da verkünden, aber viele sagen dann, na, also was soll das, soll ich selber noch schuld sein, dass mir schlecht geht? Also ich soll das selber verursacht haben, ihr spinnt ja eigentlich. Also wieso eigentlich würde ich doch viel was Besseres verdienen? Ist ein Gedanke, jedenfalls der Gedanke, den Strater sehr, sehr heftig wälzt, dass er quasi mit dem Gedanken einerseits nicht entfliehen, aber andererseits findet er ihn ganz fürchterlich. Also eher so in dem Sinn, wie ihn auch noch die Kubisten früher empfunden oder auch teilweise heute noch empfinden, dass eben wiederholte Erdenleben, dass das eigentlich ein Verhängnis ist, dass das eigentlich etwas Leidvolles ist. Und dass es darum geht, so schnell wie möglich diese Erdenleben zu überwinden. Allerdings vielleicht dabei ein bisschen zu wenig betrachten, dass wir gerade durch die wiederholten Erdenleben die Chance bekommen, uns weiterzuentwickeln, vor allem unser Bewusstsein weiterzuentwickeln. Das ist nämlich, jetzt könnte man fragen, ja, warum müssen wir denn überhaupt, können wir nicht irgendwo so ins England schweben und uns dort entwickeln, wäre vielleicht irgendwie angenehmer. Ich meine, viele Probleme hätten wir nicht, Hunger, Durst und alles Mögliche, wäre alles kein Problem, also für die viele Geld brauchen kann, oder das zu wenig ist oder so, oder sinkende Aktienkurse, die hätten uns alle nicht ärgern da oben. Also wäre ja vielleicht angenehm. Ja, aber wir könnten nicht dieses ganz wache Bewusstsein entwickeln, das wir hier entwickeln können. Gerade da in der harten irdischen Realität, wo wir anstoßen können, wo wir uns wehtun können, da braucht man nämlich am meisten auf mit dem Bewusstsein. Stellen Sie sich vor, Sie liegen so in einer Badewanne, 36 Grad, das ist so schön angenehm, da kommt man so richtig schön ins Träumen. Da ist man nicht sehr wach. Wenn es dann kalt wird an der Differenz, wenn das Wasser abkühlt dann und es schüttelt, dann fangen wir langsam an aufzuwachen. Oder wenn wir irgendwo gehen und nicht aufpassen, dann erinnern wir mal an, ah ja, da steht was im Weg, das wissen wir dann. Und das merken wir uns wahrscheinlich auch, wenn wir uns einen ordentlichen Tippel gehabt haben. Also hier, diese irdische Verkörperung gibt uns die Möglichkeit, ein viel wacheres Bewusstsein zu entwickeln. Ein Bewusstsein, wo wir uns wirklich ganz dieser materiellen Welt zunächst einmal gegenüberstehen können. Und das ist im so schwebenden Zustand viel schwieriger. Stellen Sie sich nur vor, Sie wären ein Wassertropfen im Ozean und müssen sich als Wassertropfen in dem fließenden Wasser bewusst werden, als etwas Eigenes. Das ist sehr schwierig, wenn man so verfließt in das Ganze. Sich da als etwas Eigenes zu fühlen. Und das ist die Besonderheit, die wir eigentlich nur hier im Erdenleben uns erwerben können. Und darum hat das schon einen Sinn. Und jetzt im fünften Bild ist es interessant, Capesius, wieder mal jetzt durch die ganzen Erlebnisse, hat er das Bedürfnis, ein Märchen zu hören, geht zur Frau Balde, und das heißt, die erzählt ihm ein Märchen, da kommen drei Frauen gestanden vor, also ein Knabe kommt vor, der immer abends zu einer Quelle geht, also er lebt irgendwo in der Natur draußen mit seinen Eltern, und da gibt es eine Lieblingsquelle, wo immer hingeht, und er träumt oder sieht halt Dinge in der Natur draußen, die andere nicht sehen, und er sieht immer wieder an dieser Quelle drei Frauen gestalten, die Mondlicht einfangen, Wassertropfen sammeln, alles Mögliche, er versteht nicht recht, was sie tun, aber dann erlebt er einmal auch, wie ein Drache ihn umgibt, und dann nach kurzer Zeit hören diese Bilder auf, er sieht sie nicht mehr. Und er zieht dann in die Stadt, und viele, viele Jahre später, mehr als 21 Jahre später, hat er wieder so ein Erlebnis mitten in der Stadt, jetzt gar nicht an der Quelle draußen, sondern diese Bilder tauchen wieder auf, und jetzt beginnen diese Frauengestalten auch zu ihm zu sprechen. Sie werden das dann hören wollen, dieses Märchen. Und im Prinzip sind das nichts anderes als diese drei Gestalten, dem Capesius im ersten Bild schon begegnet sind, die er da in diesem geistigen Erlebnis, von dem er sich aber nicht sicher war, ob das einfach eine Fieberfantasie ist oder ob das eine Realität ist. Es sind im Prinzip genau dieselben Kräfte, die da geschildert werden, jetzt durch das Märchen. Und das löst jetzt bei Capesius den nächsten Entwicklungsschritt aus. Also sozusagen, er braucht es von zwei Seiten irgendwo, jetzt auch von der Seite des Märchens her irgendwo, und das löst aus, dass er jetzt wirklich durch dieses Erlebnis aufwacht, erstens einmal mitzuerleben, wie Johannes Thomasius seinen Doppelgänger begegnet. Ich habe das am Anfang ein bisschen geschildert. Der Doppelgänger, also der repräsentiert diese niederen Kräfte, die wir noch in uns tragen, also alles das, was auch aus vergangenen Inkarnationen kommt und was aber jetzt als Bild sich uns gegenüberstellt. Und das ist ein sehr erschreckendes, sehr niederschmetterndes Bild. Wir haben das versucht, relativ dramatisch zu machen. Man kann es manchmal als wirklich neues Bild nehmen, von dem man sich sehr erschreckt. Das war mir zu wenig, also wir haben es ein bisschen handgreiflich gemacht, also es wird ein bisschen kräftiger sein. Nämlich um deutlich zu machen, dass es ist eine Imagination natürlich, es ist ein übersinnliches, ein seelisches Erlebnis, ein Bild. Aber es ist so dramatisch oder noch dramatischer, als würde man in der Wirklichkeit so einem Menschen begegnen. Und man soll das nicht unterschätzen. Ja, ich habe jetzt meinen Doppelgänger gesehen, ich weiß, ich habe noch einiges zu tun, aber das ist ein Entwicklungsschritt auf dem geistigen Weg. So bequem geht es nicht. Also es ist mehr als niederschmetternd. Es ist eine totale Lebenskrise, durch die man durchgehen muss, wenn man den Weg geht. Also das ist vielleicht auch ein Grund, warum vieles bewusst oder unbewusst sagt, Geistiges mit dem Weg nichts zu tun haben. Das ist so unangenehm, weil in Wahrheit wird nämlich irgendwo der Vorschalter, der Doppelgänger, und auf einmal immer deutlicher werden. Ohne den geht es nämlich nicht. Beziehungsweise, wenn man sich um den herumschleichen wollte, es gibt schon Möglichkeiten, aber dann ist ganz ungesund. Weil dann ist entweder der Luzifer oder der Ariman dran, der uns steuert und lenkt. Dann können wir schon auch gewisse Erlebnisse haben, das ist vielleicht angenehm sogar, aber die führen uns sicher eher in die falsche Richtung. Ich meine, dann kann man dann gleich irgendwelche Drogen oder sowas nehmen, das ist dann so ziemlich dieselbe Richtung, also das ist gefährlich. Gesund ist es nur, wenn man erkennt, was noch an zu bewältigenden Dingen in uns steckt. Also das ist ein sehr haariger Punkt. Also das erlebt der Thomasius und Capesius erlebt es aber mit. Das heißt also, er erwacht in seiner Geistesschau dafür auch zu sehen, was in der Seele des Johannes vorgeht, was der erlebt. Und das führt sogar noch weiter jetzt, dass Capesius fähig wird dazu, in eine frühere Inkarnation zurückzublicken. Das heißt sozusagen, wie aus dem Gedächtnis herauf aufsteigend, fühlt Bilder, die sich nicht auf dieses Erdenleben beziehen, sondern die sich beziehen auf ein Leben, das in der Vergangenheit einmal war, und zwar zur Zeit des Hochmittelalters. Wir werden also dann vom 6. bis zum 9. Bild zurückgeführt in eine frühere Inkarnation, wo alle diese handelnden Personen, also der Capesius, der Strada, Johannes Thomasius, Maria, Benediktus und so weiter, wie die alle in einer früheren Inkarnation gelebt haben. Und eine sehr dramatische Zeit, wo es vor allem eine Auseinandersetzung geht, da gibt es einerseits eine Burg mit Tempelrittern, und es gibt auf der anderen Seite ein Kloster, ein christliches Kloster, einen Pater, der dort predigt, und da ist sehr starke Feindschaft zwischen den beiden. Beide suchen also ein sehr energisches geistiges Streben, also sowohl dieser Mönch, der dort auch Vorsteher des Klosters ist, und dessen Schüler Johannes Thomasius ist. In der damaligen Inkarnation heißt er Thomas, und ist Bergmann, der bekannterweise aber für die Tempelritter arbeitet als Bergmann, weil die sind sehr praktisch tätig und beuten eben den Erdboden aus, finden die Edelmetalle dort und die Schätze dort. Und der Mönch kommt dann in einer späteren Szene irgendwo einmal dorthin, weil dieser Boden wurde doch von der Kirche gekauft und jetzt ist es alles doch eigentlich unser Eigentum und ihr holt da jetzt das Gold her und es wird eigentlich wieder zurückkommen, den Boden. Und die Templerwitter sagen, ja, ich habe es ja nicht angefangen, mit dem hat es ja gar nicht einmal gewusst, dass da irgendwas drinnen ist. Jetzt wollt ihr den Vertrag ungültig machen, jetzt wollt ihr nicht wieder alles zurückkommen mit dem Reichtum. Also große Schwierigkeiten. Und der Thomas, dieser Bergmann, also frühere Inkarnation des Thomasius, ist natürlich auch ein bisschen hin und her gerissen. Umso mehr noch, als sich Folgendes herausstellt, einer dieser Tempelritter, der sein Oberaufseher ist, also sein Chef sozusagen dort ist, von dem stellt sich heraus, dass das sein lange vermisster Vater ist. Sein Vater ist nämlich, als Thomas noch klein war, irgendwo in die Welt verschwunden, auf Abenteuer gezogen, hat die Familie allein gelassen, die Mutter ist aus Gram gestorben, die Familie ist zerrissen worden, er hat seine Schwester aus den Augen verloren und jetzt stellt sich aber heraus, dieser Tempel erwittert da, das ist mein Vater. Und nicht nur das, dass wir, ich würde das alles noch verzeihen, dass die Familie verlassen hat, alles. Aber dass er dieser Gemeinschaft der Tempelritter angehört und deren Geistesrichtung vertritt, die doch der Kirche so entgegensteht, und Thomas ist eben ein treuer Schüler dieses Mönchs, das kann er nicht überwinden. Er sagt den großen Satz, hier steht Gedanke gegen Gedanke. Es sind also zwei an sich beides vertretbare geistige Systeme in der damaligen Zeit im Hochmittelalter. Wenn man sich denkt, also der Mönch ist, könnte man sagen, ist Vertreter der Hochscholastik, wie also das, was so etwa durch Thomas von Aquin oder so in die Welt gebracht wurde. Also Theologie vom Feinsten, die wirklich noch den geistigen Gehalt hineinbringen kann in das Denken, aber das Denken schon also fast bis zum Erstarren Begriffe unterbringt. Das heißt, sehr streng logisch versucht, die Offenbarung, die in den Schriften gegeben ist, zu durchdringen, aber so, dass wirklich gerade noch das Geistige drinnen zu fassen ist, aber ganz bewusst. Das war die ganz große Aufgabe des Scholastik, was Wunderbares eigentlich. Also zu versuchen, das Geistige, das in diesen alten Schriften drinnen liegt, mit dem klaren Denken zu erfassen, soweit das irgendwie nur geht. Das war die Meisterschaft der Scholastik. Das Problem ist nur, das starre logische Denken neigt dazu, dieses Geistige zu erschlicken und abzutöten. Und die Kunst der Scholastik bestand darin, gerade bis an die Grenze heranzugehen, bevor das abstirbt. Also noch den geistigen Gehalt drinnen zu haben und ihn trotzdem zum klaren Begriff kristallisieren zu können. Ein Millimeter weiter und es wird aus dem materialistischen Denken. Weil dann ist der Geist draußen und dann kann ich damit nur mehr verstehen, die äußere Natur. Das ist der nächste Schritt und das ist ja das, was auf die Hochscholastik gefolgt ist. Im Grunde, das naturwissenschaftliche Denken der Neuzeit ist entstanden aus der Scholastik im Wesentlichen. Das ist das Denkwerkzeug. Ähnlicher Einfluss dann noch aus dem Arabismus heraus, also dort ist auch etwas Ähnliches passiert. Beide, der Arabismus und die Scholastik, gehen aus von Aristoteles. Er hat als erstes dieses Denken, dieses logische Denken gebracht. Und dort jetzt im Hochmittelalter reift es aus. Reift es aus. In der Scholastik noch so weit, das Geistige zu fassen, aber im nächsten Schritt wird es das ganz nüchterne materielle Denken, das materialistische Denken. Also klar. Aber es musste bis dorthin geführt werden, damit man das Geistige immer nur in Bildern irgendwie traumhaft erfasst, in Gleichnissen, sondern dass man es klar, bewusst in Begriff erfassen kann. Das war die Aufgabe der Scholastik. Also eine wichtige Vorbereitung für das, was jetzt etwa durch die Mysterien der anderen dann gesucht wird, bewusst, also ganz wach mit dem Bewusstsein ins Geistige hineinzugehen. Dafür ist das eine Vorbereitung. Ohne dem geht es nicht, sonst bleiben wir in irgendwelchen wahren Fantasien irgendwo schweben. Also man muss aufwachen an dem. Das war die große Aufgabe der Scholastik. Aber was sie eben selber noch nicht hatten, sie hatten nicht dieses, sie haben sich eben gescheut und mit Recht gescheut, davor jetzt in das Praktisch-Technische hineinzugehen, also dieses Denken auch aufs Praktisch-Technische anzuwenden. Weil dann hätten sie selber schon den Schritt in den Materialismus vollzogen. Und genau das werfen sie aber den Templerorden vor, dass die genau das machen. Die fangen an, jetzt da plötzlich sehr naturwissenschaftlich zu denken, Technik aufzubauen, Bergwerke, Bergwerkstechnik aufzubauen, im Finanzwesen zu organisieren und so weiter. Und das war für die Kirche also Ketzerei, Verrat. Und auf der anderen Seite heißt es aber aus Sicht des Templerordens, die nämlich auch eine sehr, sehr starke mystische Vertiefung hatten. Also, wobei das also dort zwei getrennte Wege waren. Sie haben sich einerseits sehr tief mystisch versenkt, auf der anderen Seite äußerlich und ganz praktisch sind sie tätig gewesen. Das waren zwei fast nicht verbundene Sachen miteinander. Und ging damals nicht anders. Und sie haben natürlich aber insofern erregt, dass sie sagen, aus unseren geistigen Impulsen heraus, das gibt uns eigentlich die moralische Pflicht, die Welt draußen umzugestalten zum Wohle der Menschen. Und eben auch für ihren äußeren Wohlstand in gewisser Weise zu sorgen und also Armut zu verhindern, Kranke zu pflegen und so weiter, also diese Dinge zu machen, die Welt zu verändern in dem Sinne. Also sie haben auch aus ihrer Sicht recht, aber damals steht es noch völlig Gedanke gegen Gedanke. Also das ist in dieser Zeit nicht miteinander zu verbinden. Das Interessante ist also, dieser Vater des Thomas, von dem stellt sich heraus, das ist die frühere Inkarnation des Professor Capesius. Daher auch wurde nämlich Johannes Thomasius als Maler dann in der nächsten Inkarnation so besonders befähigt, gerade ihn zu malen und sein tieferes Wesen herauszubringen, weil er nämlich unbewusst oder halbbewusst geleitet wurde durch bereits diese Impulse, die aus der vergangenen Inkarnation sind, wo die beiden einander, naja, wie sie haben nahe gestanden, kann man schwer sagen, oder in Konfrontation waren, einerseits durchs Blut miteinander verbunden waren, andererseits in starker Konfrontation auch miteinander waren. Also jedenfalls eine starke schicksalsmäßige Beziehung miteinander aufgebaut haben in dieser damaligen Inkarnation. Und das Ganze noch, die Pikanterie dazu ist der Mönch, der jetzt also der Geisteslehrer des Thomas in dieser mittelalterlichen Inkarnation ist. Das ist eine frühe Inkarnation der Maria. Sie werden also sehen, wie die Maria damals als eher betagter Mönch sehr greisenhaft fast, nämlich durch dieses Denken auch, das schon fast am Absterben drin ist oder sich so immer am Rand des Absterbens bewegt, wie dieser Mönch, also die frühe Inkarnation der Maria, die Klasse der Geisteslehrer des Thomas ist. Und sehr interessant ist aber, der Mönch, also Maria, geht eben in die Urkraft und dieses Grundstück, wo das Gold oder was immer dort ausgebeutet wird, wieder zurückzufordern. Und man will das aber nicht aufgeben vom Tempelorden. Und der Mönch sagt dann, ja, ist es möglich, das Haupt dieses Ordens zu sprechen? Also der Mönch ist sehr, sehr beschämt, das werden wir morgen auch merken. Sonst sagt man, ja, ich habe wohl gewürdigt und gibt schon eine Ruhe. Also er ist sehr, sehr autoritär. Und ja, gut, ja, also dieser eine Präzeptor von den Templern sagt, ja, aber müsst ihr ein bisschen warten. Also er wird der Meister nicht so gleich also kommen können. Und während also der Mönch wartet in diesem Rittersaal, im Übrigen als das Musterbild soll bei der Uraufführung der Mysteriendramen soll es gestaltet gewesen sein, natürlich der Saal auf der Burg Lockenhaus in Burgenland. Also man kann sich irgendwo so denken, dass sich das dort irgendwo aufgespielt hat. Jedenfalls ist der Mönch jetzt allein in diesem Zimmer und sieht also da diese ganzen komischen Teufelszeichen da an der Wand, diese Symbole, die die Ritter dort herumhängen haben, und es wird ihm irgendwie ganz anders und er erlebt jetzt selber eine Art geistige Schau bei diesem Mönch, jetzt der eigene Geisteslehrer, der bereits aber vor 50 Jahren verstorben ist, also zumindest der große Geisteslehrer dieses Ordens, dem er angehört hat. Dominikanerorden, wahrscheinlich wird es gewesen sein, wenn es um die Scholastiker geht. Und dieser Geisteslehrer von damals niemand anderer als der Benediktus in einer, naja, Inkarnation kann man nicht sagen, weil der ist schon im Jenseits irgendwo. Und von dort sozusagen spricht er jetzt zu dem Mönch oder zu Maria. Und sie bekommt dadurch also einen neuen Impuls irgendwo. Weil eigentlich lag es in der Lehre des Benediktus, als er damals noch auf Erden gelebt hat und was er auch an Schriften hinterlassen hat, also dass diese ganze Templerbewegung und dass das alles eigentlich Ketzer sind. Und das steht dort sehr, sehr logisch und genau begründet. Und jetzt aber erlebt der Mönch innerlich sozusagen die Stimme des Benediktus, der sagt, ja, aber die Zeiten haben sich geändert, du musst das, was ich damals geschrieben habe, lebendig weiterdenken. Du musst versuchen, selber darauf zu kommen, was ich heute sagen würde, wenn ich auf Erden leben würde, und dann würden die Dinge anders ausschauen. Es gibt ihm also so den Anstoß, dass auch da in den Templerorden irgendwas drinnen ist, was in die Zukunft führt und was kommen muss. Ein Impuls, der kommen muss. Wir können sozusagen nicht ewig im Mittelalter stehen bleiben. Auch wenn unser Streben jetzt sozusagen die Blüte des Mittelalters gebracht hat, aber es muss eine neue Zeit herankommen. Das ist der Impuls, der den Mönch jetzt natürlich total unsicher macht innerlich, weil bis jetzt war er ganz auf diese eine Richtung drauf und plötzlich kommt es etwas ins Schwanken und es tauchen dann auch Luzifer und Ahriman daneben auf, also um die Verwirrung noch kompletter zu machen. Aber man wird sehen, dass dann Maria nämlich dann in der neuen Inkarnation im 11. Bild, gerade durch diese Erlebnisse, also einerseits, dass sie, also dieser Mönch damals war, der ganz dieses logische Denken geschult hat, aber so, dass es das Geistige fassen kann noch, Und man muss denken, dieser Intellekt, dieser logische Intellekt, also auch das, was Aristoteles begonnen hat, das sind also sehr stark arimanische Kräfte eigentlich. Also das nur logisch ableiten, da ist ja nichts eigentlich Schöpferisches drin. Und das ist genau das Arimanische, aber wir brauchen es offensichtlich auch, um bewusst und wach zu werden. Also Logik ist gut und wichtig. Wir müssen nur wissen, dass sie alleine aber noch nicht genügt, das Geistige wirklich voll zu erleben. Es ist eher etwas, was es fast zum Absterben bringt. Aber es ist notwendig, um es bewusst fassen zu können. Also es ist eine Zwickmühle irgendwo. Wir brauchen es und es ist aber ein Hindernis zugleich. Also es ist eine Auseinandersetzung mit diesen arimanischen Kräften. Und all das und auch dieses Erlebnis mit Benediktus, das sie hatte jetzt in der damaligen Inkarnation, also dass sie lebendig, aber das Weiterdenken muss, was Benediktus damals gegeben hat, das macht sie jetzt fähig, diesem Ariman ganz energisch entgegenzutreten und sozusagen den Sieg über Ariman zu erringen. Weil Ariman gibt ja jetzt dann die Eingebung, auch Maria hat also diese frühere Inkarnation das alles miterlebt, kann zurückschauen und Ariman sagt jetzt, du, das bildest da alles ein, das sind deine Fantasiegespinste. Schau dir doch an, die Leute schauen so alle so ähnlich aus wie die Heiligen. Mandel ist meistens mit der Mandel und Weibel ist meistens mit der Weibel und so weiter. Gut, das ist eine Ausnahme, aber sonst ist alles so ähnlich, das ist doch nur ein Hirngespinst, das du hast. Und Ariman versucht wie immer, den Menschen Zweifel zu geben. Zweifel hinein. Der Ariman ist ja immer der die Zweifel in uns erregt, wo man dann plötzlich vor lauter Gescheitheit nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Man erlebt das oft in Diskussionen, wo alle fünf Leute reden, jeder sagt was Richtiges, was Gescheites, und als Sechster steht man dann daneben und denkt sich, jetzt verstehe ich endlich gar nichts mehr. Weil es ist endlich alles weg oder nichts und man weiß nicht, wo oben und unten ist. Und das ist typisch das Arimanische, mit hoher Intelligenz an dorthin zu führen, dass man am Ende gar nichts weiß. Oder wenn man glaubt, eins zu wissen, dann kommt der nächste Hals und das ist ganz anders. Also, es ist schwierig. Aber Maria trifft genau den Punkt jetzt, wo sie ihn austricksen kann oder wo er scheitern muss. Nämlich Ariman hat nichts Schöpferisches in sich. Das ist nämlich das, was ihm fehlt. Er ist zwar, hat brillanten Verstand, er ist sozusagen das Wesen, das also hinter diesem reinen logischen, abstrakten Intellekt, diesem toten Intellekt aber steht und das in einer gigantischen Weise entwickelt hat. Viel mehr als wir es, wir können das nicht so im Kleinen auch machen. Also das ist sozusagen der Weltverstand, wenn man so will, der nüchterne große Weltverstand. Nur das Schöpferische, da, das ist für ihn nichts. Da wird die Logik nämlich auf, weil Schöpferisches kann ich mit der Logik nicht fassen, ich kann Schöpferisches nicht ableiten. Ich kann nicht sagen, weil A, dann B, dann C, dann D und jetzt kommt der schöpferische Impuls heraus. So ist es nicht. Der ist da und mit der Logik nicht zu erfassen. Ich kann dann zwar nachher vielleicht viel mit der Logik darüber quatschen, aber wieso er herauskommt, das ist nicht zugänglich. Und jetzt sagt die Maria, lieber Freund, was sich damals abgespielt hat, war eine Zeitenwende, nämlich vom Mittelalter in die Neuzeit. Da ist etwas ganz schöpferisch Neues hineingekommen in die Entwicklung. Also es gibt so Epochen in der Menschheit, wo eben ganz neue Impulse in großem Maß hereinkommen, viele schöpferische Impulse, und genau für diese Impulse, lieber Freund, bist du völlig blind. Das heißt, deine ganzen Argumente ziehen nicht, weil dort kannst du nicht hineinschauen. Und dann macht er einen zornigen Knurrer und muss verschwinden. Also sie schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen, weil sie nämlich eines hat. Sie hat den Intellekt entwickelt, das heißt, sie kann ihm haarklein vorzählen, genau, wo der wunde Punkt bei ihm ist. Und genau vor dem muss er verschwinden. Also Sie sehen, der Intellekt ist schon was Wichtiges. Man muss ihn handhaben können, in der richtigen Weise im Ariman selber zu schlagen. Man braucht aber dazu auch das Schöpferische. Maria hat nämlich den Blick für das Schöpferische, der dem Ariman fehlt. Und sie weist ihn genau dorthin. Und damit kann sie ihn überwinden. Jetzt sind wir schon fast am Ende. 12. Bild, habe ich eh schon fast erzählt, Johannes allerdings entkommt dem Luzifer nicht so sehr. Also der, dadurch, dass er jetzt getrennt von Maria zeitlang sein muss und allein auf sich gestellt ist, aber noch nicht so ganz die Kraft hat, wirklich sich selbst aus eigener Kraft zu verwandeln und noch der Doppelgänger noch sehr an ihm hängt und ihn leitet, ist also ziemlich in die Fänge Luzifers gekommen und er findet es auch irgendwie angenehmer, weil das tut halt nicht so weh, als wenn man sich den Tanz noch stellen muss. Also Luzifer kann triumphieren, tut das eben auch im 12. Bild. 13. Bild, Finale, großes Finale, wieder einmal im Sonnentempel, wie im ersten Drama, Sonnentempel, vielleicht zu erinnern, für die, die das erste Drama gesehen haben, es gab im ersten Drama zuerst den unterirdischen Felsentempel, der Tempel ist überhaupt so ein Bild, also für eine geistige Versammlungsstätte, aber nicht im äußeren Sinn, sondern eine Gemeinschaft geistig strebender Menschen, aber unterirdisch heißt noch mit unbewussten Kräften. Sonnentempel, ans Tageslicht gehoben heißt mit bewussten Kräften. Das heißt, im Sonnentempel versammelt sich die Gemeinschaft geistiger Menschen, die bereits mit einem gewissen Bewusstsein dafür erwacht sind, für das Geistige, die nicht mehr nur aus instinktiven, unterbewussten Kräften schöpfen. Und jetzt ist interessant, wer alle dort hinein kann in den Tempel, nämlich der Johannes nicht, weil ihn hat der Luzifer kassiert. Dafür darf Luzifer jetzt ein bisschen da drin in den Tempel herumspazieren, kurzzeitig. Darf also die Rolle des Johannes einnehmen. Na, der Benediktus, als der große Geisteslehrer, der natürlich im Zentrum des Tempels steht, sagt, ja, du wirst aber bald wieder rausfliegen. Also es ist von kurzer Dauer wird es sein, dein Sieg wird nicht dauerhaft sein. Aber immerhin, kurzzeitig kann er sogar dort hinein. Interessanterweise, im schlafenden Zustand kann Strada hinein. Er ist zwar noch nicht so ganz fürs Geistige drin wirklich aufgewacht, aber immerhin hier im Erdenleben durch seinen Intellekt ist er immerhin dazu gekommen, die Gesetzmäßigkeiten von Schicksal und Wiedergeburt zu durchschauen, mit ganz klarem, nüchternen Verstand. Das ist immerhin eine Erkenntnis, die in den Sonnentempel hineinbringt, allerdings döst er dort so vor sich hin, in einem schlafenden Zustand. Es führen ihn also diese drei Seelenwesenheiten, Astrid, Philia und Luna, die führen ihn herein, die bringen ihn hinein, aber sein Ich schläft halt noch ein bisschen. Aber immerhin, er ist drinnen. Nicht hinein kann der Capesius, der hat zwar auch schon einige geistige Erlebnisse gehabt, aber wir müssen nicht alles ausbreiten, jedenfalls er kommt auch ziemlich in die Fänge des Luzifer. Er ist nämlich so, dass er sagt, jetzt in der damaligen Nation, wo hat meine Familie verlassen und daraus gab es also alle möglichen Schwierigkeiten und ich habe Schuld auf mich geladen und das ist alles so schwierig, aber eigentlich möchte ich mich mit dem nicht so ganz auseinandersetzen. Also lieber Luzifer, weil beim Luzifer ist es immer ein bisschen angenehmer. Luzifer sorgt immer dafür, dass Geistiges, schön geistig und so weiter, aber nicht so todernst, zumindest wirkt es nicht so. Also es ist immer ein bisschen mit der Beruhigungspille verbunden. Und also der kann auch nicht hinein. Maria natürlich, wie gesagt, ist drinnen, ja, viele Astrid und Luna sind drinnen und es sind drinnen diese Gestalten Romanus, Theodosius, das sind diese Könige aus dem ersten Drama, will ich aber jetzt nicht auch noch aufwärmen. Das ist so jetzt an einem Großen. Was ich noch erwähnen muss, ist ganz, ganz kurz die Cecilia, die in der Mittelalterinkarnation die Schwester des Thomas ist. Das weiß er aber anfangs nicht, weil die Familie zerrissen war, aber es hat ihn zu ihr hingezogen. Er wollte sie zuerst heiraten, bevor er gewusst hat, dass das seine Schwester ist. Dann kommt er darauf, das ist eigentlich seine Schwester. Also da gibt es so seine Verwicklung. Diese Zilli ist aber die frühere Inkarnation dieser Seherin, die im ersten Drama eine Rolle gespielt hat, der Theodora. Also das ist noch ein wichtiger Zusammenhang. Und dann gibt es noch die Bertha. Die Bertha ist die Tochter von der Familie Kühne. Die Familie Kühne ist die frühe Inkarnation der Familie Balde. Also, und die haben eine Töchter, das ist die Bertha. Und diese Bertha, die ist im ersten Drama gewesen, die andere Maria, die grüne Schlange. Also das sind auch so als Randinformationen dazu. Also das so immer im großen Bogen. Jetzt glaube ich, sind sie eh erschlagen. Das sind noch Fragen, aber wo ich quatsche, natürlich eher eine Stunde lang, aber ich glaube, es ist ein